herzlich willkommen zu Trauer, Trauma, Transformation. Ich bin Julia und heute bin ich hier in meinem Podcast mit einer Klientin von mir schon ziemlich lange und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du da bist, Antje. Und ich würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst, denn du kannst es besser als ich. Und wer bist du und wie kam es dazu, dass wir zusammengearbeitet haben?
Ja, vielen Dank, Julia, dass ich heute da sein darf. Ich bin noch ganz aufgeregt, habe ich eben gerade schon gesagt. Aber ja, aufgeregt im Positiven. Genau, Antje heiße ich, Antje von der Schulenburg. Ich komme ursprünglich aus Deutschland, wohne aber schon 20 Jahre in Irland. Und ich habe heute einmal zurückgeschaut und es ist tatsächlich 3 Jahre diesen Monat, dass wir beide zusammenarbeiten.
Wow.
Und habe ich auch gedacht. Und das war kurz vor unserem Gespräch, habe ich aber meine E-Mails angeschaut, wie lange das eigentlich her ist. Und wie ich war mir auch nicht mehr ganz genau sicher, wie ich dich eigentlich gefunden habe. Es war, ich glaube, durch Instagram, ich bin mir nicht ganz sicher, und ich habe deinen Newsletter abonniert. Und um diese Zeit, ich glaube so Mitte August, hast du ein Newsletter rausgeschickt und gesagt, du suchst Mütter, Sternmamas für ein Projekt, also für ein Programm, 12-Wochen-Programm, und der Zeitpunkt hätte nicht besser sein können. Es war kurz vor, also meine Tochter heißt Josephine und sie ist 2019 im September geboren. Und deine E-Mail kam einen Monat vor ihrem ersten Geburtstag. Und ja, wir waren mitten im Covid-Lockdown. Und es hätte nicht kein besserer Zeitpunkt sein können. Ich habe geguckt, ich habe dir einfach 2 Zeilen geschrieben, Julia, ich möchte gerne dabei sein, wenn du noch Plätze hast. Und dann hast du so eine ganz, ganz herzliche E-Mail zurückgeschickt. Und da hatte ich schon gleich das Gefühl, oh, ich glaube, das könnte ganz gut sein, unsere Arbeit.
Ja. Ah, wow, wow. Ja, ich für mich war das ja auch noch super frisch damals. Also mein Simon ist ja schon 7 Jahre gestorben, aber mein Herzensbusiness habe ich ja dann erst in diesem Zeitraum angefangen. Und das war ja alles noch auf Englisch. Also ja. Du hattest ja tatsächlich auf meinen englischen und ich glaube Instagram-Account reagiert.
Ja.
Beziehungsweise auf die E-Mail da. Genau. Und du warst eine von zweien, die tatsächlich darauf reagiert hatte.
Ja.
Und für mich war das auch ganz aufregend. So aufgeregt, wie du heute bist, war ich dann wahrscheinlich auch bei unserem ersten Gespräch so. Aha, mit Herzrasen und ach, du Schreck, Zähne klappern. Aber ja, so ist dann quasi unsere doch recht lange Zusammenarbeit entstanden über mehrere Länder und Kontinente.
Ja, genau, bei dir hat sich ja auch viel geändert. Und was mir gerade auffällt, Julia, dann, als du, da, wie du sagst, im Herzensbusiness, glaube ich, hast du gesagt, als du das angefangen hast, das war ja dann auch 4 Jahre, seit Simon geboren und gestorben war, ne? Also so ja. In dem, kann das sein, da bin ich jetzt an diesem Punkt, diese 4 Jahre danach. Es ist schon interessant irgendwie, wie sich das... Ja, und ich habe auch gleich bei dir auch so eine Verbindung gespürt, einfach aus ganz vielen Punkten, also wie du bei Simon geschrieben hast, über deine Gefühle, und auch dann, dass du, wie du sagst, das war auf Englisch zunächst und dann wusste ich, du hast auch diesen Hintergrund, dass du im Ausland lebst und das ist ja nochmal eine zusätzliche Schicht. Manchmal Herausforderung, manchmal auch gut, aber manchmal auch Herausforderung, ich finde, gerade wenn man trauert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man fühlt sich häufig auch allein als Sternmama, auch im eigenen Land und mit den Freunden ganz nah. Aber im in einem anderen Land, wo man vielleicht sich nicht so verwurzelt fühlt, kommt das auch noch obendrauf, auf jeden Fall. Bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich, definitiv. Ja. Möchtest du uns ein bisschen über Josefina erzählen?
Ja, ganz gerne. Und irgendwie komme ich da auch nicht mehr so oft zu. Aber es ist schön, wenn man dann erzählen kann. Ich habe ziemlich, oder wir haben ziemlich spät angefangen. Mein Mann und ich sind schon lange zusammen, schon 20 Jahre. Wir haben spät angefangen, zu versuchen, eine Familie zu gründen. Ja, relativ spät. Ich war 35. Durch den Umbruch in meinem Leben habe ich auch noch mal neu studiert. Und ja, ich war fertig und dann habe ich gesagt, jetzt probieren wir. Wir wollten gerne eine Familie gründen, haben uns wirklich sehr bereit gefühlt und sehr darauf gefreut. Und dann bin ich schnell schwanger geworden. Da dachte ich noch so, ja, ach, so geht es dann ganz einfach. War
Ja,
sehr,
nichts leichter als das.
nicht leicht, dass das hatte da sehr viel Glück. Und ja, lief auch alles. Also, beziehungsweise ich hatte vorher eine Fehlgeburt, sagen, aber es war eine ganz frühe. Also man sagt Fehlgeburt, aber es war, im Grunde war ich nur ganz kurz schwanger, ein paar Wochen schwanger und habe dann das Baby verloren. Zu der Zeit war das aber für mich eher so, ach ja, was passiert, ne? Natürlich war ich traurig, aber es war ganz am Anfang. Ich habe gedacht, okay, es passiert, wir versuchen nochmal.
Ja.
Und dann bin ich nochmal schwanger geworden im März 2019. Hatte ich den positiven Test und es ging mir wunderbar. Die erste Ultraschalluntersuchung lief super. Das Einzige, was war, der Oberschenkelknochen wurde gemessen und er war ein bisschen kürzer als so der Rest der Messungen. Und da war ich schon ein bisschen stutzig, aber ich habe mir nicht viel bei gedacht. Die Krankenschwester oder die Hebamme hat gesagt, das ist nicht, braucht man sich keinen Gedanken machen, die sind so klein.
Ja.
Ja, lief alles wunderbar. Unser Baby ist gewachsen und irgendwann ging es dann darum, ich habe mir überlegt, wo möchte ich denn gerne unser Kind zur Welt bringen. Und wir haben damals in Dublin gelebt und dort gibt es einen sehr, sehr guten Hebammen-Service, sagen wir mal, der es auch ermöglicht, dass man eine Hausgeburt macht. Und wir wohnten auch nicht weit weg vom Krankenhaus. Und für mich war das auch trotz ersten Baby, war das eine Option, die ich mir überlegt habe.
Ja.
Und einfach war ich so dieser Gedanke zu Hause und mit Hebammen geführt und so. Das hat mir gefallen. Und ich habe da dort von diesen pränatalen Tests gehört und habe einfach gesagt, komm, ich möchte diesen Test machen, einfach um zu sehen, ob da irgendwelche Trisomien oder irgendwas anderes ist, was vielleicht und dann bedeuten könnte, dass eine Hausgeburt halt nicht so sicher wäre, ne? Also es war echt total, ja, ach, wir machen wir so einen Test.
Ja.
Der war relativ teuer, aber wir wollten das, also ich wollte es einfach machen. Und ja, dann, das war schon auch relativ spät in der Schwangerschaft, also sonst wird er ja noch früher gemacht, aber ich glaube, war schon 16 Wochen. Und wir sind in so eine Klinik gegangen, ja, und dann, ja, in der Woche kriegen sie das Ergebnis. Dann hatte ich halt irgendwann, das war mitten in der Woche, ich war zu Hause, hatte ich dann irgendwie einen verpassten Anruf und ich so, normalerweise haben die gesagt, e-mail mir das Ergebnis. Ja, und dann war das der Gynäkologe oder der Frauenarzt und ich habe so gerufen und hat gesagt, ja, ihr Testergebnis zeigt, dass ihr Kind ein ganz hohes Risiko für Down-Syndrom hat. Und da war ich auch alleine zu Hause, bin halt aus allen Wolken gefallen.
Ja.
Und es war noch kein definitives Ergebnis, aber einfach war ich schon so weit fortgeschritten meiner Schwangerschaft. Er hat gesagt, es ist sehr wahrscheinlich. Und ja, aber im Grunde bin ich da auch ziemlich alleingelassen worden. Ich war auch nicht dort in der Klinik zur Begleitung der Schwangerschaft, sondern im Krankenhaus. Aber da habe ich mich sofort gemeldet und die Kranken oder Hebammen waren einfach super. Wir haben gesagt, ja, wir sind sofort für dich da, also du kannst sofort herkommen und mich dann beraten, was ich machen möchte, ob ich gerne noch weitere Tests machen möchte oder wir als Paar.
Ja.
Und dann haben wir uns für eine Amniosynthese entschieden, wo Fruchtwasser rausgenommen wird und dann genetisch untersucht wird. Auch das war wieder eine lange Wartezeit. Ich glaube, das war über eine Woche. Wir wollten es einfach ganz genau wissen, weil wir wollten sagen können, also wir wollten halt einfach definitiv uns vorbereiten können
Klar.
und nicht die ganze Schwangerschaft so mit diesem Fragezeichen leben.
Ja.
Ja, und dann, das war dann am nächsten Tag und dann haben wir auch noch mal lange gewartet und also gefühlt Ewigkeiten gewartet
Absolut,
und
ja.
ja
So
und
eine
irgendwann,
Woche.
ja, es war oh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie übersteht man das dann, ne? Und wir haben es auch keinem gesagt, niemandem gesagt, einfach selber so unser Leben weitergelebt. Und dann sind wir in die Klinik gekommen den Tag und dann wurde es bestätigt, dass unsere kleine Maus das Down-Syndrom hat. Und wir ha haben dann auch herausgefunden, dass wir ein kleines Mädchen erwarten.
Ja.
Und ja, so traurig wir waren über diese Welt, die da irgendwie zusammengebrochen ist, haben wir uns auch sehr gefreut, weil wir
Ja.
uns gefreut haben. Wir wussten, oh, wir kriegen ein kleines Mädchen.
Ja.
Und dazu muss ich sagen, den Tag, wo die Amniosynthese gemacht worden ist, haben wir die Kleine auch gesehen. Also ich weiß, das kann vielleicht für manche auch ziemlich triggering sein jetzt, vielleicht die was Ähnliches durchgemacht haben. Vielleicht auch mit einer anderen Entscheidung, als wir sie getroffen haben, aber wir haben halt die Kleine auch gesehen auf dem Ultraschall, wie sie ihren Daumen genuckelt hat. Ne?
Ja.
Den Tag, wo die Fruchtwasseruntersuchung gemacht wurde. Ja, und dann hatten wir Gewissheit. Und dann wurden wir beraten. Dann haben sie gesagt, ja, man kann, also zu dem Zeitpunkt war das in Irland noch nicht möglich, eine Schwangerschaft zu beenden nach 12 Wochen. Also Schwangerschaft schon weiter als 12 Wochen fortgeschritten war.
Ja.
Das hätte bedeutet, dass man nach Großbritannien hätte rüber müssen. Aber wir wurden ganz neutral beraten und wir haben auch eine ganz tolle Psychotherapeutin auch besucht und haben mit ihr darüber gesprochen. Und das hat uns sehr geholfen bei der Entscheidungsfindung. Und es war eigentlich schon ziemlich schnell klar, dass wir, ja, dass wir, egal was, wir möchten dieses Baby, wir möchten, ja, wir lieben dieses Kind schon so sehr. Und
Ja.
wir möchten einfach dieses Baby und wir möchten ihr das beste Leben, so wie es geht, ermöglichen.
Ja.
Und ja, es war dann auch eine Trauer, aber die Trauer hat nicht so lange, also natürlich war immer schon mal noch so die Frage, wie schaffen wir das? Das war eigentlich das Größte, ne? Wir haben sehr an
Ja.
uns selber gezweifelt und gedacht, wie können wir diesem Kind eine schöne Zukunft, also wie können wir da sein für das Kind, wenn, für unser Kind, wenn sie noch extra Bedürfnisse hat, ne? Das
Ja.
zusätzlich zu was Kinder
Zum
sowieso so
Kind sein.
brauchen, zum Kind
Ja.
sein, komplett auf auf die Eltern angewiesen.
Ja.
Aber diese Trauer hat nicht so lange gedauert, sondern wir sind dann auch regelmäßig, also wir sind dann in ein anderes Team überwiesen worden und wir sind regelmäßig dann hin zu Ultraschalls und Herzuntersuchungen und alles sah wunderbar aus. Und die Kleine ist super gewachsen, es sah aus, als ob sie vom Ultraschall her keine organischen Probleme hatte. Und das war auch schon eine Riesenerleichterung. Selbst wenn sie das gehabt hätte, das hätten wir auch irgendwie dann bewältigt. Aber es war einfach eine Erleichterung jedes Mal.
Ja.
Und dann zum Anfang September hin waren wir einfach nur überglücklich. Und wir konnten es nicht erwarten. Der Dezember war der errechnete Geburtstermin.
Ja.
Der Dezember, ja. Und Wir hatten am 5. September, glaube ich, vom Kinderkardiologen den Herzscan und der hat gesagt, also so wie es aussieht, glaubt er, dass ich vielleicht auch eine, wenn alles gut läuft, eine physiologische Geburt haben kann, dass es gar nicht unbedingt ein Kaiserschnitt erforderlich ist. Von dem der Kleinen, wie sie so aussah, herzmäßig sah sie sehr stark aus. Und auch das war einfach toll. Und dann war ich noch in Deutschland zu Besuch mit meinem großen Kugelbauch. War ich auch schon
Ja.
20 Wochen. Ja, und dann hat sich auf einmal unser Leben komplett verändert, weil es war ein Montagabend, ich war noch in der Uni, ich habe zu dem Zeitpunkt einen Doktor, war an einer Doktorandenstelle, hatte mir da auch Unterstützung geholt von einem Psychotherapeuten, einfach um mich so zu begleiten, ne, mit den Ängsten, die da so aufkommen und einfach, ja, damit ich irgendwie, damit es mir gut geht, auch mental, ne, habe ich mich da eingeklinkt in die Beratung da. Das fand ich auch immer
Ja.
sehr gut. Dann war ich noch den Tag da. Und ja, ich hatte schon auch natürlich schwere Tage, ne? Habe das auch so besprochen mit ihnen, dass ich auch echt schwere Tage habe, wo ich viel zweifle, aber andere Tage sind noch besser. Und am Abend ging es irgendwie schon eine Woche nicht so gut. Ich hatte das Gefühl, dass ich krank werde. Und dann habe ich am Abend irgendwie starke Rückenschmerzen bekommen. Und habe die Kleine auch nicht mehr gefühlt. Sie hat sonst immer sich ziemlich viel bewegt. Tagsüber hat sie sich auch noch viel bewegt. Und irgendwie war bei mir nicht einmal der Gedanke, dass irgendwas sein könnte. Also ich war da so positiv und so voller Vorfreude. Ich habe nicht
Ja.
einmal gedacht, oh, jetzt ist irgendwas mit dem Baby. Ne? Ich habe nur gedacht, das schläft jetzt oder so. Oder ja, ich werde halt krank, bin nicht ganz so auf dem Damm.
Ja.
Und ja, und dann, es war wirklich diesen Abend, ich werde ihn nicht vergessen, weil ja, es war ein ganz schöner Sonnenuntergang auch und mein Mann und ich lagen halt im Bett und er hat mir über den Bauch gestreichelt und irgendwie sind wir auf alte Videos und Fotos gestoßen, einmal von seinen Hunden, die schon lange verstorben waren, von seiner Mutter, die lange verstorben war, und von meiner Oma. Auf einmal tauchten diese Videos auf. Ich weiß nicht wie. Und ja, und irgendwie habe ich so gedacht, nee, ich warte jetzt. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, ins Krankenhaus zu fahren. Ich weiß bis heute nicht ganz warum. Aber ich habe einfach gedacht, ja, es ist jetzt gerade einfach, mir geht es nicht so gut. Und in der Nacht bin ich aufgewacht und hatte ganz starke Rückenschmerzen. Und ja, weil es auch mein erstes Baby war, ich wusste überhaupt nicht, was ist normal, was ist nicht normal.
Ja.
Und dann sind wir in die Notaufnahme gefahren, da ins Dubliner Krankenhaus, eines der drei, eines der ja, meistbesuchtesten Krankenhäuser für Kinderkranken, also Entschuldigung, wie heißt es denn, Geburtskliniken. Also da ist ganz viel los. Ja, sind wir mitten in der Nacht gewesen und ich habe schon gemerkt, die haben ein bisschen ihre Augen gerollt, auch so, ach, hier kommt wieder eine, ne, die Erstgebärende, die irgendwie
Ja.
Sorgen macht. Und ja, und den Rest kennen leider viele andere Mamas auch oder auch andere Eltern, wo dann das Ultraschallgerät rangeholt wird und ja, der Moment, ne, wo dann die kleine Juniorärztin nichts sagt, sagt, Entschuldigung, ich muss mal eben einen anderen Arzt holen.
Ja.
Und da ist es auch immer noch nicht angekommen. Ja,
Ja.
und ja, dann sagte uns, also die Ärztin war auch so einfühlsam. Ich meine, wir hatten wirklich den Tag, dass wir diese Ärztin hatten, weil es kann auch, wie einem das gesagt wird, kann er, glaube ich, auch ganz lange noch. Also so schlimm es ist, also sie hat uns das auf so eine sehr einfühlsame Weise, so einfühlsam, wie es sein kann, gesagt. Und uns auch sofort beide in die Arme genommen. Und das werde ich auch nie vergessen. Und von da an, ja, kennt man, also es kennen viele, dann tut sich da so ein Loch auf und man fällt hinein und denkt, man ist auf einmal in einem Albtraum.
Ja. Ja.
Und ja, das. Dann waren wir dort und im Krankenhaus und In Irland war viel, zu der Zeit hat sich viel getan. Es wurde viel dafür unternommen, dass Eltern wie uns irgendwie strukturiert geholfen wird und dass so Sachen vermieden werden, die vielleicht in der Vergangenheit noch das Trauma zusätzlich erschwert haben. Zum
Ja.
Beispiel hatten wir ein Privatzimmer. Wir mussten nicht mit anderen schwangeren Gebärenden auf der Station sein. Und eine Hebamme, die darauf spezialisiert war, auf ja, Verlust eines Kindes war, hat uns begleitet.
Ja.
Und ja, und dann wurde die Geburt eingeleitet und 2 Tage später habe ich dann Josephine zur Welt gebracht. Und das war gleichzeitig irgendwie der schönste Moment bis dahin in meinem Leben und auch der furchtbarste. Ich glaube,
Ja.
da fing einfach die Zeit an, wo nichts mehr irgendwie klar definiert war, nichts mehr schwarz oder weiß, sondern es war oft von einem Extrem, also die Extreme waren auf einmal vereint.
Ja, gleichzeitig da.
Gleichzeitig da. Und allein dieses, ein Baby stirbt. Ich glaube, deshalb ist es für viele auch so undenkbar.
Ja.
Das Leben und der Tod waren gleichzeitig da.
Ja.
Und diese Liebe und Stolz, Freude und gleichzeitig unendliche Trauer. Ne? Ja, und so ist Josephine dann in die Welt gekommen.
Ja. Dann war Klein Fienchen da,
Genau.
aber nicht so, wie ihr es erwartet habt. Und das war ja auch in keinem. Also auch in der Zeit, in der ihr wusstet, dass es anders sein wird, als ihr euch das vorgestellt habt,
Ja.
habt ihr ja niemals damit gerechnet, dass es so etwas passieren könnte, richtig?
Ja,
Das
das
war,
stimmt.
ja. Und auch dieser Gedanke, dieses Jahr erste Schwangerschaft, ich wusste nicht, dass es irgendwie nicht normal ist. Ich glaube, diesen Gedanken haben wir auch manchmal, dass wir denken, oh, ich hätte das wissen sollen, in der zweiten Schwangerschaft wüsste ich das. Und
Ja.
ich glaube, auch wie die Ärzte reagiert haben, das ist es eben nicht, ne? Ich glaube, da sind Sachen passiert, oder hast du Sachen gespürt, die andere Eltern auch spüren, die nicht ins Krankenhaus gehen und die trotzdem ein lebendes Kind bekommen.
Ja.
Ne? Das ist ja nichts gewesen, was du wirklich irgendwie verpasst hast als werdende Mama, sondern einfach was, wo du im Vertrauen warst.
Ja, genau.
Ja.
Ja, im Vertrauen, das war das, genau. Ich hab irgendwie der Welt vertraut, dem Universum vertraut, dass alles gut wird. Ja. Und ich hatte da viel dran zu knapsen. Und ich glaube, das war auch am Anfang, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, war das auch einer der Hauptthemen, dass ich immer
Ja.
gedacht habe, was wäre, wenn ich früher hingegangen wäre, hätten sie sie geholt, hätte sie überlebt. Ne?
Ja.
Ja, das ist immer das, was wäre, wenn. Und ja, ist heute manchmal noch schwer, aber wie du sagst, man vertraut und. Ja, also ich habe den Arzt auch nochmal gefragt, hätte er die Kleine geholt? Und er hat gesagt, er hätte, selbst wenn sie noch einen Herzton gefunden hätten, hätten sie immer versucht, die Schwangerschaft noch weiter zu unterstützen. Und gerade nach der 28. Woche, ne, keine Ahnung, aber es sind alles so, es war schon, kommen dann die ganzen theoretischen und so medizinischen Sachen zusammen mit dieser großen emotionalen Last, und das sind die auch wieder diese Extreme, ne? Du hast eben die Wahrscheinlichkeiten, die medizinischen Meinungen und dann das Herz, das zersprungen ist, das
Ja.
zerbrochen ist. Und letztendlich hat sich herausgestellt, also jetzt wo du fragtest, habt ihr das gedacht, dass sowas passieren könnte? Ich habe natürlich viel gegoogelt zu der Zeit, habe mich über das Down-Syndrom informiert, über Schwangerschaft, ja, was muss man beachten und oder was, keine Ahnung, was haben andere Eltern für Erfahrungen gemacht. Und da habe ich halt, da stand halt das Risiko für eine Stillgeburt, also dass das Baby stirbt, ist höher, aber weiß nicht, unglaublich hoch oder so. Es kam schon als Zeile so hervor, in dem was ich gelesen habe. Und dann habe ich halt einmal gefragt, so bei dem Team, was da so die Erfahrung ist, also ob das oft vorkommt, dass die Kinder das ja relativ spät auch noch sterben. Also, ich schaue hier jetzt gerade jemand am Fenster. Das passiert auch öfter mal in auf dem Land. Kommt einfach mal jemand vorbei und klopft am Fenster. Herrlich, herrlich. Ja, aber da meinten die, nee, es kommt nicht auch vor. Und dann habe ich das auch so geparkt, weißt du? Ich habe es geparkt, weil wer denkt, also natürlich denkt man, was ist nicht da, auch man will sich freuen in der Schwangerschaft. Und
Ja.
deshalb ist es auch heute noch so ein Thema. Also ich arbeite auch gerade mit einer Frau zusammen, die ist jetzt 13 Wochen schwanger. Ich habe ihr noch von Josephine nicht erzählt, auch weil wir auch nicht so eng sind. Und ich weiß auch nicht gesagt, ehrlich gesagt, also ich, wenn ich es vermeiden kann, will ich es, glaube ich, auch nicht erwähnen. Jetzt, wo sie, gerade jetzt, wo sie schwanger ist. Also auch ohnehin ist es so, ich suche mir jetzt ein bisschen mehr aus, mit wem ich drüber spreche. Natürlich geht es jetzt in die Welt hinaus, wer es anhören will, kann es anhören. Aber das ist für mich, ich denke halt so, vielleicht findet das hier ja jemand, dem es auch ganz gut tut oder der vielleicht irgendwas daraus sieht. Also dieser wo das dann Survival Guide wird für andere Leute oder vielleicht nur ein Teil davon.
Ja.
Aber wir haben letztendlich, viele Eltern finden ja gar nicht raus, warum ihr Baby gestorben ist, was ja auch sehr, sehr schwer sein kann, noch
Ja.
zusätzlich drauf. Wir hatten jetzt dann, die Plazenta wurde untersucht, also der Arzt hatte, wir hätten auch noch sagen können, wir möchten gerne, dass das Fähnchen untersucht wird, aber wir haben uns dagegen entschieden. Auch wieder so eine Sache, du musst all diese Entscheidungen treffen, wo du überhaupt nicht wusstest, dass sie überhaupt möglich sind oder dass es überhaupt ja nötig sein kann, überhaupt in deinem Leben.
Absolut.
Aber ja, aber die Plazenta wurde untersucht und hat sich gezeigt, dass die arme kleine Maus wohl eine Leukämie entwickelt hatte, was leider Kinder mit Down-Syndrom auch später im Leben öfter als einfach ein höheres Risiko. Und sie hat schon ein Mutterleib entwickelt.
Ja.
Konnte dann nicht genügend Nährstoff, Sauerstoff mehr bekommen und ist dann deshalb gestorben. Und als ich das gehört habe, es war seltsam, ich war wütend, aber über die Zeit war es dann so, okay, wir haben jetzt eine Antwort, aber es macht es natürlich nicht, es ändert ja nicht die Situation. Ne?
Ja.
Aber ja, so waren die ersten Wochen im Grunde.
Ja. Ja, und ich glaube, so die ersten Wochen sind auch erstmal der Versuch zu realisieren, was überhaupt passiert ist. Ich finde, Trauern generell ist ganz viel Realisierungsarbeit, nicht nur in den ersten Wochen, aber in den ersten Wochen ist es noch extremer, weil man so reingeworfen wird in ein neues Leben oder in das alte Leben, wo man gar nicht mehr hingehört.
Ja.
Und man weiß nicht, wer man jetzt ist. Und das, also es ist ja ein Prozess, der sich dann, der läuft ja dann weiter. Das weißt du ja genauso wie ich. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, 4 Wochen, jetzt habe ich es realisiert, jetzt ist alles abgeschlossen und ich weiß wieder, wer ich bin und was ich vom Leben will. So ist es ja absolut nicht, ne? Aber in den ersten Wochen muss erstmal ankommen, was überhaupt passiert ist.
Genau.
Und ja, wie ging es dann für dich weiter?
Ja, das war, wie du sagst, schon der härteste Teil, weil man hat ja, also wir hatten Kinderwagen, wir hatten Kuscheltiere geholt, so nach und nach, ne, dass uns die wir süß fanden.
Ja.
Schon erste Kleidung geholt. Und auf einmal bist du wieder in dem Leben. Also Schwangerschaft ist ja auch ein Prozess, wo du Mutter wirst. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Mutterwerden nicht passiert, wenn das Baby das Licht der Welt erblickt. Und das ist ein Prozess. Und ich war auch schon weit in dem Prozess, weil ich mich sehr damit auseinandergesetzt habe. Ne? Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich denn Mutter sein werde.
Ja.
Ein kleines Mädchen.
Ja.
Und es war, ja, es war, als ob ich irgendwie, ja, irgendwie in der Schwebe war. Also ich habe mich ohne Halt gefühlt. Zum Glück war mein, oder ist auch mein Mann sehr, so, dass er auch darüber gesprochen hat und er hat auch sein Gefühl in freien Lauf gelassen.
Ja.
Und wir hatten aneinander, was unglaublich geholfen hat. Meine Familie auch, die sind dann auch rübergekommen aus Deutschland und erstes Enkelkind und so. Und irgendwie, ja, ich bin da schon ziemlich gut dabei gewesen, mir Hilfe zu holen. Ich habe halt vorher schon so Episoden gehabt, wo es mir im Leben nicht so gut ging. Da hatte ich eine Zeit lang, hatte ich, da bin ich durch einen Burnout gegangen und depressive Phase, habe ich mir da schon Hilfe geholt, ging es mir besser. Und dann wusste ich, ja, wenn ich mir Hilfe holen kann irgendwie, dann wird es mich unterstützen. Und hat es dann auch. Ja, und irgendwie, also wir haben, ja, es war alles etwas verschwommen für eine lange Zeit, war es echt verschwommen. Also so im Autopilot schon, ne, dass man
ja.
überhaupt aufstehen konnte. Gab es auch Tage, wo ich nicht aufstehen konnte, es war auch dann später auch noch. Ja, eine tiefe Erschöpfung auch. Das kennt, glaube ich, jeder, der intensiv getrauert hat, dass man so denkt, dass es auch körperlich einfach fast kaum auszuhalten ist.
Ja.
Hatte auch ganz oft diese Schmerz in den Armen, weil ich mich so, ich habe mich so gefreut, dieses kleine Mädchen zu halten, ne? Und ja, letztendlich sind wir dann mit einer Urne nach Hause gekommen. Also wir haben Josefine eingeäschert. Aber ich war schon nach 4 Monaten danach, habe ich das Gefühl gehabt, ich möchte wieder zurück da in die Uni, wo ich gearbeitet habe. Weil ich gedacht habe, es würde mir gut tun. Ich bin dann Teilzeit zurückgegangen und es tat mir auch echt gut. Also ich hatte da auch einen Plan gemacht, so einen Rückkehrplan. Ne? Ich habe immer versucht, mir klarzumachen, dass ich nirgendwo sein muss. Dass ich immer eine Tür, wie heißt das, ein Emergency Exit sozusagen habe.
Notausgang.
Notausgang. Dass ich da, wenn ich merke, es geht nicht, dann brauche ich mich da nicht durchquälen, sondern ich schaue einfach mal, weißt du?
Ja.
Und
war das eine Sache, Entschuldigung, war das eine Sache, die dir, nachdem Josefine gestorben ist, die du dir mehr erlaubt hast, nachdem sie gestorben ist? Sozusagen, okay, ich mache jetzt nur noch, worauf ich eigentlich wirklich Bock habe und guck halt erstmal, aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht.
Ja, ganz genau, Julia. Ja, davor auch mal so dieses, oh, ich muss das aber durchziehen. Ich glaube, das ist auch so etwas, was wir vielleicht öfter mal mitkriegen, ne, auch von unserer Elterngeneration. Das war dann das nächste, da habe ich dann auch ganz viel dran gearbeitet, auch mit dir. Also wie geht es eigentlich unseren Eltern in ihrer Generation? Wie ging es denen mit solchen Sachen? Was wurde denen erlaubt? Was konnten die eigentlich machen? Und wo stehen wir jetzt? Und natürlich, also ich habe auch gedacht, okay, wenn du mal einen schweren Tag hast, dann schmeißt es nicht gleich hin. Na klar, wird es nicht immer einfach. Und da hatte ich dann auch Begleitung immer noch von diesem Psychotherapeuten in der Uni. Mit dem habe ich sozusagen diesen Plan erarbeitet. Bis dahin war der auch ganz gut, der Psychotherapeut. Aber das hat geholfen, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich erlaube mir selber das so erstmal zu schauen. Und ich hatte oft Mittagspausen, also das war ein ziemlich großer Campus, wo man auch mal ein bisschen irgendwo hin konnte, wo halt nicht viele Leute waren. Ich hatte auch Mittagspausen, wo ich einfach Musik angemacht habe, habe nur geheult, ne, bin losgegangen. Wir hatten so ein kleines Wäldchen da, es war ganz schön, dann bin ich dann durch und habe einfach nur die Tränen laufen lassen. Und dann bin ich wiedergekommen und dann ging es mir schon besser, so, ne, und ich bin dann zur Arbeit zurück und habe dann, ja, dadurch auch ein bisschen Ablenkung gefunden. Und ich habe tatsächlich auch vorher, weil ich da vorher schon gearbeitet hatte, ich habe dann auch eine E-Mail rumgeschickt an Leute und gesagt, habe gesagt, was passiert ist und habe so mal versucht zusammenzufassen, dass es mir einfach, dass Leute da im Grunde keine Angst vor haben brauchen oder so nach dem Motto, also sie können ruhig zu mir kommen und mich so behandeln wie immer. Also das auch nicht, aber weißt du, ich weiß gar nicht mehr genau, was ich geschrieben habe. Ich weiß auch nicht, ob ich heute nochmal so eine E-Mail schicken würde, aber ich denke schon, dass es die Sache ein bisschen vereinfacht hat für mich auch, weil
Ja.
daraufhin Leute, die richtig mutig waren, sind auch zu mir gekommen und haben auch gesagt, wie sehr es ihnen leid tut. Die haben mich ja hochschwanger gesehen, ne? Ich saß da auf meinem, auf
Ja.
meinem Gymnastikball und habe hoch und runter gewippt, weißt du, mit meinem großen Bauch. Und auf einmal kommt da jemand zurück und sollte eigentlich in der, im Mutterschutz sein und hat kein Kind mehr, keinen Bauch mehr, nichts.
Ja.
Und ja, viele waren überfordert auch, ne? Also das sind auch welche, mit denen ich vorher zu tun hatte. Und die sind dann, die haben sich einfach nicht getraut, die waren, wussten nicht, was sie machen sollten, aber und das war auch schwer, das war der nächste Punkt in unserer Arbeit, die wir, glaube ich, wo ich auch ganz viel Wut hatte und ganz viel Unverständnis für Menschen, so wie sie halt reagiert haben und nicht reagiert
Ja.
haben. Das hat uns, oder das hat mir auch sehr, sehr geholfen, das mit dir immer wieder aufzuarbeiten. Und ich glaube, manchmal dachtest du vielleicht, ich weiß nicht, was du gedacht hast, aber das war auch eine Sache, ich habe mich nie irgendwie von dir verurteilt gefühlt oder vor unserem Gespräch eben hast du gesagt, du kannst mich auch halten. Und das hast
Ja.
du gemacht, machst du immer noch. Und danach habe ich halt gesucht, ne, dass jemand da ist, der Erfahrungen hat, die ähnlich sind. Natürlich hat niemals jemand die gleichen Erfahrungen. Aber der einfach weiß, bis im tiefsten Inneren weiß, was das bedeutet.
Ja.
Und da habe ich gelernt, dass man das nicht wissen kann. Also ich glaube viel an Empathie und dass man auch viele Sachen erfüllen kann, aber sowas kann man einfach nur tief in sich selber spüren, leider, wenn man es selber durchgemacht hat. Und das möchte man natürlich auch niemandem wünschen.
Ja.
Aber ich war dann zurück in der Arbeit und es ging auch echt gut. Ich war über mich selber überrascht. Auch wieder so ein Punkt, ne, wo man, das ist vielleicht etwas, wenn ich irgendwas mitgeben kann im Gespräch hier an jemanden, der vielleicht so eine sowas auch mitmacht jetzt während der Trauer. Irgendwas steht bevor, ein großer Moment im Leben, wo sich wieder was ändert.
Ja.
Ja, suchen auf sich selber zu vertrauen, dass man irgendwie doch auch oft stärker ist, als man das selber. Es klingt wie Klischee, aber ich glaube einfach, ich habe dann gemerkt, ich bin oft stärker, als ich das jemals hätte von mir gedacht.
Ja.
Und auch dann mal nicht stärker, also dann auch sagen, okay, dann bin ich halt nicht stark und das ist auch okay. Und das kam, der Moment kam, als dann Covid auf einmal ausbrach.
Oh
Ich
ja.
war Anfang Februar zurück in der Arbeit. Und dann auf einmal höre ich, ja, Virus aus China, bla bla bla. Ich dachte zuerst, oh, das ist jetzt total gehypt.
Ja.
Und dann hieß es aber, die Uni macht zu. Ihr müsst alle zu Hause bleiben. Und dann wusste ich schon, okay, das ist ernst. Das war ja im März.
Ja.
Und da war ein Punkt, da habe ich dann von zu Hause gearbeitet. Hier, wir sind auch noch umgezogen auf das, hier aufs Land, weil mein Mann hier ein Haus hat, um das wir uns kümmern mussten. Also wir waren in einer komplett neuen Umgebung, komplett isoliert.
Keine
Von zu Hause
Bekanntschaften,
da
keine Freunde.
nichts, da konnte sich ja auch nicht treffen. Wir kannten hier ein paar Leute, da durfte ich ja nicht treffen. Und dann immer
Ja.
am Computer, mein Projekt hat sich komplett verändert, weil es in der Schule, es war schulbasiert, natürlich hatten die Schulen auch zu. Und dann kam so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr. Da war ich wirklich so, also es war so eine dunkle Wolke über mir, dieser ganze soziale Kontakt
Ja.
gern gehabt hätte, nachdem ich mich gesehnt habe,
Ja.
nicht haben.
Ja.
Also das Gefühl nach Verbundenheit, selbst mit Menschen, die überhaupt nichts damit zu tun hatten, einfach nur so, da sind Menschen um mich rum. Ich bin jetzt, fühle mich zwar oft einsam, aber nicht einsam, so weil ich jetzt Leute hier sitzen habe um mich rum.
Ja.
Und da habe ich dann mich entschieden, ich kann es nicht machen. Und dann bin ich über Covid wirklich, also es war hart, die Zeit. Also irgendwie zu trauern. Und ja, Covid war für viele Menschen unglaublich hart. Ich habe dann auch immer von Freunden, die Kinder, lebende Kinder hatten, dann gehört, wie schwer das ist. Und manche waren halt einfühlsamer als andere, ne? Also
ja.
Die wirklich einfühlsam haben da und das dann nicht aufs Brot geschmiert, wie hart das für sie war, sondern haben einfach auch versucht, für uns da zu sein, was ich auch nie vergessen werde.
Ja.
Ja, das war eine harte Zeit und das war dann auch nochmal so, das war auch nochmal eine Neufindung wieder. Ich musste mich nochmal völlig neu in meiner Trauer finden.
Ja. Ja, es hatte ja im Prinzip nochmal die Standbeine weggerissen, die du für dich schon selber aufgebaut hast, ne? Also wenn du jetzt die Möglichkeit gefunden hast, dass dir deine Arbeit an der Uni Stabilität gibt, ein bisschen Sicherheit und Menschen um dich herum, dann wurde dir das ja alles entrissen in dem Moment. Und ich weiß, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten, warst du auch noch an der Uni und hast dich da irgendwie komplett durchgequält gefühlt.
Ja.
Weil eben noch dieses, also man wusste ja auch nicht, wie lange es dauert, ne? Die Hoffnung ist ja auch da, dass es dann bald wieder normal wird und man wieder zurück kann, ne? Aber das hat ja einfach nochmal eins oben raufgesetzt, oben auf die Trauer und auf die Isolation, die man ja eh schon innerlich fühlt.
Ja, ja.
Wie, und ich gucke ein bisschen auf die Uhr.
Ja. wir können immer ordentlich.
Ich glaube, wir können die Zeit einfach nicht, die 4 Jahre einfach nicht in einer Dreiviertelstunde zusammenfassen. Wie bist du dann, oh, warte mal, einmal hier meine Flasche aufheben, sehr gut. Wie bist du dann, also du hast gesagt, du hast dann die Betreuung an der Uni gehabt von einem Therapeuten und ich kann mich auch daran erinnern, dass du mit dem auch noch teilweise zusammengearbeitet hast, als wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten.
Ja, mit dem tatsächlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich dann aufgehört habe, weil das war so ein Punkt, da habe ich gemerkt, wenn du es nicht durchgemacht hast, dann kannst du es nicht ganz nachvollziehen, weil es kam halt irgendwann so ein bisschen durch. Es ist ja auch noch viel dieses, die Stufen der Trauer, ich weiß gar nicht, wie das auf Kübler-Ross, wie das auf Deutsch heißt, ich kann das nur als Stages of Grief, da so dieses klassische Verständnis, dass du halt durch bestimmte Stufen durchgehst und dann hast du es abgeschlossen, deine Trauerarbeit.
Mhm.
Und es kam immer mehr so ein bisschen durch, so ein bisschen, ja, jetzt musst du ja auch mal jetzt wieder ein bisschen zusammenreißen.
Ja, ich erinnere mich, dass das Thema war und mich das immer wieder auch aufregt. Und das ist auch ein Trigger, dem will ich, also ich helfe ja auch, habe ja auch dir viel geholfen und helfe ja auch anderen viel dabei, mit ihren Triggern umzugehen und bestimmte Trigger auch einfach zu kappen. Also einfach bestimmte Trigger zu kappen, dass die nicht mehr für uns im Alltag ein Problem sind. Aber zu dem Trigger stehe ich. Ich finde es unmöglich, wenn dir Menschen, die dich dabei unterstützen sollen und für dich da sein sollen, sagen, jetzt ist aber mal gut.
Ja.
Das triggert mich und das darf mich auch triggern, weil das ist einfach eine soziale, eine Ungerechtigkeit, mit der ich nicht einverstanden sein möchte.
Ja. Ja, ganz klar. Und das war auch, es geht mir ähnlich und das ist auch, dadurch sind auch viele Freundschaften auseinandergegangen, weil irgendwie so diese Erwartung von Leuten tatsächlich da war. Ne? Jetzt ist es auch mal gut. Und da habe ich auch in anderen Accounts von anderen auch gehört, dass das passiert. Aber wenn es dann, und ja, wie du sagst, es ist einfach nicht, also für mich dann nicht, gerade halt in seinem Beruf, ne? Also ich muss sagen, bis dahin hat er mir sehr geholfen und dafür bin ich auch dankbar. Das ist auch eine andere Sache, die wir immer ja auch in unseren Gesprächen, also wo du mir immer hilfst, das hervorzubringen, was ist denn da jetzt eigentlich gewesen, wofür du wirklich dankbar sein kannst. Aber da habe ich dann gemerkt, da ist ein Punkt gewesen, nee, das war nicht mehr passend für mich, weil ich gemerkt habe, er kommt nicht so weit mit dem Verständnis, was das eigentlich für ihr für Wellen schlägt in deinem Leben, also dass du eine neue, also ja, wie man sich verändert auch, ne, als Person, das hat er nicht so verstanden. Dann hatte ich eine andere Therapeutin gefunden, die mir sehr geholfen hat für eine ganze Zeit, die darauf spezialisiert war, auf Trauer und Verlust, Schwangerschaftsverlust, Fehlgeburt und so weiter. Der hat da schon Erfahrung mit gehabt. Die war sehr, sehr einfühlsam, aber auch da hat mir irgendwann der praktische Aspekt gefehlt. Wir sind viel so auch in meine Kindheit gegangen und wie sind denn meine Eltern damit und so weiter und so fort. Und da, wie gesagt, kamst du dann im August 20 und hattest natürlich auch immer den Raum, dass ich da über solche Sachen sprechen konnte, aber dass wir auch praktische Übungen gemacht haben, Atementspannung, Meditation. Wie kann ich mich mit meinem Kind wieder verbinden? Wie kann ich mich da nachfühlen mit ihr? Wie kann ich diese extrem mit den extremen Triggern umgehen oder auch mit diesem extremen Gefühl, also die extreme Wut? Da hast du mir das, die Emotional Freedom Technique, dann dieses EFT vorgestellt. Und was ich dann auch echt viel benutzt habe und es auch hin und wieder nochmal benutze. Und ja, das hat mir einfach in den anderen Gesprächen gefehlt. Die haben alle irgendwie ihren Zweck erfüllt, oh, was heißt Zweck, das hört sich so. Also hat mir auf jeden Fall geholfen, dann das zu realisieren, was passiert ist. Aber es hat dann irgendwann war es nicht mehr passend so, ne? Und dann ja, und seitdem treffen wir uns ja regelmäßig. Und es ist ja so viel passiert in meinem Leben. Und inzwischen denke ich, ist es auch ja nicht nur die Trauerbegleitung, es ist einfach Life-Coaching. Und ja, es tut mir gut, dann diese Zeit zu haben, wo ich mich hinsetze und ein bisschen Ruhe finde, da zu schauen, was möchte ich eigentlich und Klarheit zu finden, ne? Ja.
Es sind ja immer wieder auch andere Prozesse, die im Leben irgendwie sich auftun, ne? Und
Ja.
es passiert ja immer was. Und ich finde manchmal, also wir sprechen nicht mehr grundsätzlich in jeder Sitzung über Josephine oder über die Trauer. Und ich finde trotzdem, dass es so, es gibt so bestimmte Herausforderungen, die auch nach diesen Jahren immer wieder irgendwie auch in Verknüpfung stehen
Ja.
mit diesem Verlust, mit dieser Erfahrung, dass Leben und Tod so zusammenkommen und was das mit einem gemacht hat, was es mit der Beziehung gemacht hat, was es mit den Beziehungen zu anderen Menschen gemacht hat und was es mit der eigenen Identität gemacht hat. Und irgendwie finde ich auch da, also ich meine, meine Weiterbildung ist ja ursprünglich eigentlich aus dem Life-Coaching und ich bringe meine eigene Erfahrung mit rein, ne?
Ja.
Aber ja, ich finde, da gibt es einfach diese Übereinstimmung, die manchmal einfach vielleicht auch von anderen wieder nicht gehalten oder nachvollzogen werden können. Dass die nicht verstehen, was das mit irgendwas zu tun hat, was vor 3 Jahren passiert ist. Vor
Ja.
4 Jahren. Oder ja, dass es einfach nicht gesehen oder nicht anerkannt wird, ne?
Ja, genau. Ja, in allem, was man tut. Also Josephine ist immer dabei. Genau. Und auch wenn ich nicht unbedingt regelmäßig dann mehr vielleicht das konkret anspreche, also zum Beispiel die Trigger sind bei mir auch zum Glück überwiegend. Das ist auch etwas, das fand ich ganz schwer, also dieses so permanent angetriggert sein von schreienden Babys, schwangeren Frauen. Da hat sich bei mir im Leben vieles verändert, wo ich auch viel Glück hatte, ne? Aber ja, genau, das ist, ja, also für mich ist, es berührt alle möglichen Bereiche des Lebens, wie du es gesagt hast. Und die Hebamme, die da war, ich glaube, das hatte ich dir auch schon erzählt, die bei der Geburt dabei war, wo ich Josephine auf die Welt gebracht habe. Sie sagte, ihr dachtet, dass eure Tochter etwas beibringt, aber jetzt ist es so, dass eure Tochter euch, also es war auf Englisch, klingt es ein bisschen philosophischer, also you thought that you were going to teach your daughter, but your daughter is teaching you in der Richtung.
Yeah.
Ich glaube, es ist ohnehin der Fall, wenn man Kinder bekommt, ob sie leben, also wer auch lebende Kinder, man lernt von ihnen, man lernt von sich selber. Aber das war da so ganz, ganz klar. Und ich habe es jetzt, was meint sie? Und ja, dann immer mehr.
Ja.
Wurde dann immer klarer. Und von daher doch. Und es hat schon, natürlich hat es mich verändert. Und ich muss sagen, öfter bin ich auch mutiger geworden oder. Mir sind viele Sachen jetzt auch nicht mehr wichtig. Und dann, ich weiß einfach ganz genau, was mir wichtig ist und was nicht. Und ich verschwende dann keinen Gedanken an bestimmte Sachen, die mich vorher vielleicht tagelang beschäftigt hätten. Und das hat auch mich ein bisschen erleichtert, so dass ich gesagt habe, nee, ich weiß jetzt, ich möchte meine Energie auf andere Sachen zielen. Aber in anderen Bereichen finde ich es auch immer noch, dass es mich auch extra Energie noch kostet. Klar, es wird auch immer weiter ein Trauerprozess sein, ne? Ja.
Ja, also das ist auch was mich immer wieder überrascht.
Ja.
Ist, wie viel sich das körperlich auch langfristig auf uns auswirkt.
Ja.
Denn also Trauer nimmt ja viel Energie, aber ich merke auch, dass sich mein Nervensystem wirklich auch verändert hat und ich viel schneller erschöpft. Ich möchte sagen, war, aber ich merke auch, dass ich bei mir in meiner Einstellung zu Aktivitäten einfach auch viel getan hat, wo ich generell jetzt schon viel mehr Entspannung versuche einzubauen. Deswegen kann ich gar nicht so genau sagen, vielleicht wäre ich immer noch schneller erschöpft, wenn ich nicht schon diese Maßnahmen, Methoden für mich benutzen würde, dass ich regelmäßig versuche, mir Pausen zu nehmen und Dinge für mich zu machen, die mich körperlich entspannen und mein Nervensystem regulieren. Na?
Ja.
Das ist so erstaunlich und mich beeindruckt das immer sehr und lässt mich auch sehr mitfühlen mit denjenigen, die in ihrem Leben noch mehr traumatische Erlebnisse hatten. Also jetzt die Generation unserer Großeltern, die in vielen Situationen ganz viele Menschen auf einmal verloren haben und um ihr eigenes Leben gleichzeitig sich gesorgt haben, das hätten jederzeit verlieren können.
Yeah.
Das lässt mich manchmal, beeindruckt mich manchmal, wie viel Erschöpfung, die in ihrem Körper gehabt haben müssen.
Ja.
Und das ist für mich so, wow. Also wie konnten die damit überhaupt weiterleben?
Das stimmt, ja. Ja, die Frage habe ich auch aufgestellt, Julia. Ja, ja, auch genau, meine Großmutter auch Kriegsgeneration, nach Eltern, nach Kriegsgeneration direkt, ne? Wie bei dir, glaube ich, auch.
Und dann mit dem Wissen, das ist sehr abschweifend jetzt, aber mit dem Wissen, dass Trauma sich auch über Generationen weiter überträgt, können wir auch davon ausgehen, dass wir schon so eine Grundbelastung in uns getragen haben, bevor wir unsere Kinder verloren haben,
was
sich auch noch mit auswirkt darauf, wie wir das aufnehmen.
Ja, das war, glaube ich, auch eine meiner größten Aha-Erlebnisse, was war dein Aha-Erlebnis hier? über die Jahre, genau das.
Ja.
Denn da ist sicher einiges auch vorgefallen in der Generation meiner Großmutter in ihrem Leben, von dem wir gar nicht genau wissen. Und dann dieser Gedanke, oh, es trägt sich irgendwie weiter in die Generation. Das war schon, es war einerseits irgendwie erschreckend und andererseits dann aber auch, das, daran haben wir auch gearbeitet. Andererseits war es auch so, okay, da ist etwas, das ist gar nicht meins, dass ich das zwar, dass ich sich mitfühlen kann und das anschauen kann, aber sich auch das abgeben kann als nicht meins.
Ja,
Das hat mir
du
auch
musst es nicht
unglaublich
halten.
geholfen, auch mit der Beziehung zu meiner Mutter und so weiter.
Ja.
Und jetzt, also wir haben auch nicht mehr viel Zeit und das ist auch nicht das Hauptthema jetzt von unserem, denke ich, obwohl, ja, Thema, wir haben ja kein direktes Thema gesetzt, aber ich habe dann ja, wir sind dann ja nochmal durch eine ganze Zeit der, wir haben dann irgendwann gesagt, wir möchten gerne schauen, ob wir noch wieder ein Geschwisterchen für Josephine haben können. Und dann sind wir durch eine Zeit gegangen, wo ich nicht schwanger geworden bin und wir mussten eine Kinderwunschbehandlung machen und so weiter oder mehrere. Und jetzt hatten wir das Glück, dass wir aus einer der Behandlungen noch eine Schwester, die heil auf die Welt gekommen ist im letzten Jahr, haben, kleine Alex. Und wo wir halt gerade von einer Generation sprechen. Und da muss ich sagen, helfen unsere Gespräche mir auch sehr, auch durch die ganze Schwangerschaft hindurch, diese Ängste, die da aufkommen, auch ganz neue Dimensionen, die ich vorher so nicht möglich gesehen habe, was da an Angst aufkommt. Und dann auch dieses, wie gehe ich jetzt eigentlich mit der neue, wie gehe ich damit um, mit meinem Trauma oder auch mit, wie spreche ich mit meiner lebenden Tochter über ihre große Schwester? Das sind ja alles so Fragen. Und ja.
Und ich würde dich gerne noch mal einladen.
Ja.
In ein anderes Gespräch genau darüber, weil ich glaube,
Ja.
das lässt sich so schwierig in die kurze Zeit packen, die wir jetzt noch haben.
Ja.
Und von dem auch, was ich mitbekomme, wenn mir die Menschen schreiben oder kommentieren, sind das auch Herausforderungen, mit denen du auch nicht alleine bist.
Ja.
Und ich glaube, es würde vielen auch helfen, wenn du da noch mal weiter teilen kannst, wie du damit umgegangen bist und was dir geholfen hast, wenn du möchtest und dafür die
Ja.
Zeit findest,
Genau.
würde ich mich darüber sehr freuen.
Ja, sehr gerne, Julia. Ja, doch, wir können uns echt immer gut unterhalten.
Auf jeden Fall. Also
Ja.
ich merke es immer wieder, auch diese Verbindung. Auch zwischen Sterneneltern, Sternenmama
Ja.
ist wirklich auch sehr groß. Ne? Es ist eine andere
Ja.
Art von Konversation, auch über dieses Thema, als mit anderen Nicht-Betroffenen, sage ich mal. Selbst wenn die, wie du schon sagst, viel Empathie haben.
Ja.
Ja. Gibt es etwas, was du abschließend noch gerne mitgeben möchtest an alle, die zuhören?
Ja,
Eine super leichte Frage, mal schnell in den
ja,
Raum geworfen.
nochmal reingeworfen. Ja, also was vielleicht, jeder ist ja verschieden in dem, was der Seele gut tut. Und was bei mir, also manche möchten ja gerne hören, es wird besser. Manche möchten gerne von Betroffenen hören, es wird besser, der Schmerz wird weniger. Ich weiß es nicht. Als mir das Leute gesagt haben, konnte ich es nicht glauben. Und ich bin auch wütend drüber geworden, weil ich gedacht habe, aber jetzt bin ich im Schmerz. Und ich möchte, natürlich möchte ich Hoffnung haben für die Zukunft, aber ich möchte einen Raum haben, wo ich diesen Schmerz fühlen kann, aber auch ihn auch abgeben kann oder ihn auch gehen lassen kann, so wie ich das möchte. Und ja, jeder ist vielleicht an einer anderen Stelle, aber wenn man irgendwie diesen Platz sich schaffen kann, wo man das spüren kann und sich gut und aufgehoben fühlt, das ist das, was mich durch die Jahre gebracht hat. Das war die Arbeit mit dir, aber auch die Realisierung, wie ich mir selber den Platz schaffen kann. Dass ich nicht mehr immer nach außen schauen muss, sondern dass ich auch zu mir in mich selber gehen kann. Und ganz oft jetzt, wenn was Schwieriges auftaucht, gehe ich dorthin und sage, also du arbeitest ja auch zum Beispiel mit dem weisen Ich in der Zukunft, ne? Oder auch dem Kind. Ich gehe da oft hin und sage, jetzt bin ich hier, was meinst du denn so in der Zukunft? Wie wird denn das aussehen? Also, das ist, glaube ich, das, was ich mitgeben kann, ist das, was mir geholfen hat. Vielleicht ist das nicht für jeden was, aber versuch, also dass dieses nicht, oh, wann wird es besser, wann wird es besser, vielleicht daran glauben, dass es auch irgendwann nicht mehr ganz so stark wehtut. Ich glaube einfach, dass der Schmerz immer noch groß ist, aber dass man darum wächst. Und ja, das ist das Einzige. Also wenn irgendwie jemand sagt, ja, wird besser, manchen hilft es vielleicht, aber es ist auch verständlich, wenn einem manche Sachen nicht hilft und wenn manche Sachen einem nicht helfen und wenn man darüber wütend wird oder so, ist alles ganz normal.
Ja. Ja.
Ja.
Ja,
Und wie
wenn
ist
ich das zusammenfasse,
ja.
in meine Worte, würde ich sagen, es
Mhm.
geht nicht darum, irgendwie zu hoffen, dass es irgendwann besser wird. Das hilft dir nicht, sondern
Ja.
es hilft dir, den Schmerz zu akzeptieren und zu lernen, wie du damit umgehen kannst. Oder
Ja.
dass du auch über die Zeit gelernt hast, wie du mit dem Schmerz umgehen kannst, auch
Ja.
wenn er immer noch da ist und wehtut.
Ja, das genau. Und das ja Heal Your Heart After Baby Loss, weil ist ja auch dein, das war also, ne, oder war, genau, sorry, war.
Ja.
Und das war, wo ich dich zuerst getroffen habe, Heal Your Heart After Baby Loss. Und das war dann auch zuerst so, heal, wie kann ich denn davon heilen? Ne? Aber auch das hat sich bei mir komplett verändert. Meine Sicht auf Heilung, was es eigentlich für mich bedeutet.
Darüber hatten wir, glaube ich, auch intensiv gesprochen am Anfang, weil das auch logischerweise ein Triggerpunkt ist, finde ich.
Ja.
Wenn man reinkommt und dann so, okay, heilen, aber was heißt denn jetzt heilen? Heißt das, dass ich nicht mehr an mein Kind denken darf und traurig sein darf? Weil das will ich eigentlich gar nicht. Ich will mir
Ja.
erlauben, traurig zu sein.
Ja.
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 Das finde ich so natürlich. Okay.
Ja, jetzt ist er.
Ich danke dir vom Herzen. Also wirklich, wirklich sehr. Ich fand unser Gespräch wirklich sehr inspirierend. Alles, was du erzählt hast, glaube ich, ist viele, viele andere Eltern werden damit resonieren und das einfach auch kennen. Und das hilft ja auch immer so sehr zu wissen, okay, ich gehe durch diesen Kram nicht als Einziger.
Ja.
Ja. Es ist okay, dass ich mich so fühle, wie ich mich fühle und denke, was ich denke. Ja. Also vielen, vielen Dank
Ja.
dafür, für deine Zeit. Auch ich weiß, dass du so viel um die Ohren hast gerade. Deswegen, ich kann das wirklich sehr, weiß das wirklich sehr zu schätzen. Und ich hoffe, das war nicht das einzige Mal.
Ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Lass uns das gerne planen. Und ja, danke dir, Julia, dass du jetzt, das ist sozusagen so ein Anniversary, 3 Jahre, dass du mich schon so lange begleitest. Und ja,
Ja.
mir durch viele schwierige Lebenslagen, die dann noch so kamen, dass du mich dadurch begleitet hast. Und
Vom
danke.
Herzen gerne. Und das weißt du ja auch. Ich glaube, vorhin habe ich kurz, wollte ich kurz sagen, na, wo du gesagt hast, und ich weiß nicht, ob ich dir dann schon damit auf die Nerven ging oder so, wo ich sagen würde, hast du irgendwann mal den Eindruck gehabt, dass du mir damit
Nee,
auf die Nerven gehst?
habe ich nicht. Nee, das ist auch dieses, was ich mir selber vielleicht manchmal raufprojiziere. Oh, Leute wollen es nicht mehr hören, ne? Aber dann weiß ich ja auch, nee, du hast diesen Raum und die eigene Erfahrung auch.
Ja, genau dafür ist es da.
Und Simon
Ja.
ist ja auch immer mit dabei, irgendwie in deiner Arbeit, denke ich mal, ne?
Genau,
Ja.
ja. Ja, also ich komme jedes Mal immer aus den Gesprächen raus und mein Mann macht sich schon über mich lustig, weil ich immer sage, ich liebe meine Arbeit. Der rollt schon mit den Augen. So.
Ja.
So nach dem Motto, kennst du mich auch mal lieben, nicht nur deine Arbeit?
Tja.
Ja,
Ja, super, dass du den Schritt gemacht hast. Das war ja auch sehr mutig.
Ja, also ich bereue es wirklich nicht, auch wenn es nicht immer leicht war und ist, ja. vom hinten herum. Ne?
Ja.
Gut, also ja. Danke dir. Ich freue mich aufs nächste Mal und ja. An alle, die zuhören, möchte ich auch nochmal sagen, wenn ihr da gerade drin steckt, mein Herz schwingt da wirklich auch für euch mit, ihr seid nicht alleine.